einen deutlichen Kontrast zu den anderen Gebäuden auf dem Gelände. In den übrigen Bereichen des JPL herrschte eine lockere Atmosphäre. Die meisten Kollegen ließen ihre Bürotüren offen, was die Flure wie Seitenstrahler erhellte und Poster von alten Raumsonden und entdeckten Monden weit draußen im Sonnensystem machten die Wände der Korridore zu unterhaltsamen Flächen. Wissenschaftler und Ingenieure standen mit Kaffeetassen in der Hand herum. Sie diskutierten, schwatzten und lachten. Aber nicht hier. Nicht hier, wo David jetzt saß. In diesem Gang mit seinen geschlossenen Türen war es düster. Die Wände waren kahl, die Atmosphäre beklemmend. Die Sicherheitsabteilung war alles andere als beliebt und die Kollegen hassten es, jährlich zur Erneuerung der Zutrittsberechtigung hierher zu kommen. Wie David gehört hatte, war die Stimmung früher lockerer gewesen. Aber was nach den Anschlägen vom 11. September 2001 seinen Anfang genommen hatte, wurde nach den Terrorakten vom 19. Januar 2019 kaum besser. Es war nicht nur am JPL so. Überall im Land herrschte eine Atmosphäre der Furcht, vor neuen Terrorangriffen und davor, zu Unrecht anti-amerikanischer Aktivitäten verdächtigt zu werden. Stand man erstmal auf der sogenannten Goldstone-Liste, war es vorbei. Kein Flugzeug, Zug oder Bus nahm einen mehr mit. Kein Arbeitgeber beschäftigte einen Gebrandmarkten und man war vom gesellschaftlichen Leben so ausgeschlossen, dass man sich wie in einer urbanen Sahara fühlte. Keiner konnte sagen, wie viele tausend Amerikaner zu Hause hockten und sich fragten, was zum Teufel schiefgelaufen war. David sah auf die Armbanduhr. Noch eine Dreiviertelstunde. Verdammt, ausgerechnet heute. Sadistisch lange Minuten vergingen, bis die Tür aufgestoßen wurde. Eine hochgewachsene Frau blickte David mürrisch an und ging mit einem Stapel Akten unter dem Arm eilig den Korridor herunter. Kurz darauf vernahm David aus dem Raum eine formelle Stimme. Sie strotzte vor geschäftsmäßiger Herablassung. »Mr. Holmes, kommen Sie rein. Schließen Sie bitte die Tür hinter sich.« David stand auf und trat in das große Büro. Es war sehr spartanisch eingerichtet. Persönliche Gegenstände gab es nirgends. Keine Blumen, keine Fotos und keine von Kindern gekritzelten Bilder, die einen Arbeitsplatz wohnlich machten. Immerhin war der Raum hell. Eine Fensterfront gewährte Ausblick auf die weiße Hinterseite des großen Windkanals. Vor dem Fenster saß Mr. Vasquez hinter einem wuchtigen Schreibtisch aus grauem Kunststoff. José Vasquez, wie das Namensschild auf dem Tisch informierte. Der Mann war bullig und hatte kurzgeschorene Haare. Weder sein blau schimmerndes Seidenhemd noch die randlose Brille passten zu seiner Figur. David vermutete, dass der Mann nur noch ein paar Jährchen bis zur Rente hatte. »Setzen Sie sich!« David tat es. Noch während er auf dem knarzenden Leder eine reputable Position suchte, tippte Vasquez umständlich mit beiden Zeigefingern etwas in die Tastatur seines Computers. Mit gerunzelter Stirn studierte er den Bildschirm. Dabei griff er immer wieder in eine Schüssel mit pillenähnlichen Süßigkeiten und stopfte sie sich in den Mund, wo er das schwarze Zeug lautstark zerkaute. »Sie arbeiten jetzt seit 12 Monaten auf dem Campus des JPL und haben das Formular zur Zustimmung des FIP-Standards noch nicht unterschrieben. Und das, obwohl Sie mehrfach dazu aufgefordert wurden. Ihre vorübergehende Zugangsberechtigung ist somit abgelaufen.« »Verdammt!« Er hatte es geahnt. Bei seiner Aufnahme hatte David das Formular absichtlich nicht unterschrieben, denn damit gab er freiwillig seine Privatsphäre auf. Er hatte gehofft, es einfach aussitzen zu können, doch offenbar ließ man hier kein Korn unzermahlen durch die Mühlräder. »Eigentlich hatte ich nicht vor, meine Zustimmung zu geben«, sagte er zögernd. Jetzt musterte Vasquez ihn aus zusammengekniffenen Augen. Sein Grinsen verhieß nichts Gutes und hatte etwas von einem Haifisch. »Darf ich fragen, welches Problem Sie mit dem FIPS 201 haben?« »Sir, wenn ich das Formular unterzeichne, lege ich Ihnen mein komplettes Privatleben offen. Sie dürfen meine privaten E-Mails abfragen, meinen Internetverkehr kontrollieren, meine Post und meine Telefonanrufe. Üblicherweise quetschen Ihre Ermittler sogar die Nachbarn auf der Suche nach Informationen aus.« »Wo liegt Ihr Problem? Sind Sie etwa einer dieser Datenschützer, die was dagegen haben, unser Land sicherer zu machen, oder haben Sie etwas zu verbergen?« »Ich tue nichts Kriminelles, es geht aber niemanden etwas an, was ich meinen Eltern und Freunden in meinen E-Mails schreibe.« »Sie wissen schon, dass wir jegliche Kommunikation vertraulich behandeln«, forschte Vasquez nach. »Darum geht es.